Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Podcast für euch, der Politik mal anders betrachtet. Feministisch. Warum? Weil die Welt ein patriarchaler Misthaufen ist, auf dem es für Frauen und queere Menschen gewaltig stinkt. Weil die Zukunft zu wichtig ist, um sie allein den Männern zu überlassen. Und weil Frauen zwar nicht die besseren Menschen sind, aber mit ihnen vieles besser wird. Wie wir das anstellen, darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Einen großen Teil meines beruflichen Lebens war ich Chefredakteurin erst der Taz, dann der Frankfurter Rundschau. Ein paar Bücher habe ich auch geschrieben, denn ich bin sowas wie eine zivilisierte Cholerikerin und kann mir nicht wutlos anschauen, wie übel es oft zwischen Männern und Frauen zugeht. So, jetzt wisst ihr fast alles über mich, oder? Und wenn nicht, dann schreibt mir oder schaut einfach dort nach, wo es weitere Infos gibt. Für wen mache ich diesen Podcast? Für Sie, für dich, für euch. Für Frauen und queere Menschen und für Männer, denen das Testosteron nicht das Hirn vernebelt. Feminismus ist für alle da. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dies ist die erste Folge von Mikas Matrix. Start am Weltfrauentag könnte doch für einen feministischen Podcast kaum besser passen. Und weil es meine erste Folge ist, will ich kurz erzählen, was euch bei Mikas Matrix erwartet. Zum Beispiel werdet ihr Nachrichten aus dem Patriarchat zu hören bekommen. Eine Korrespondentin meldet sich aus dem Ausland, um eine spannende Geschichte von ihrem Kontinent zu erzählen. Silke Burmeister wird sich in ihrer Kolumne Sexistische Kackscheiße über, genau, die tägliche sexistische Kackscheiße ärgern. Mit dem Zwischenruf kommt der Alltag zu Wort, da behauptet nämlich ein Mann, alles besser zu wissen. Und dann gibt es, ganz wichtig, das Gespräch zu einem aktuellen politischen Thema. Dazu will ich mir Menschen einladen, die wirklich etwas zu sagen haben. Meist Frauen, manchmal auch ein Mann, Hauptsache klug. Dabei ist mir egal, aus welchem Bereich meine Gäste kommen. Mal werden es Leute sein, die ihr alle kennt, mal Leute, die ihr erst im Gespräch kennenlernt und die euch dann hoffentlich begeistern. Eines kann ich dabei ganz sicher versprechen. Ein Richard David Precht oder eine Alice Schwarzer werden nicht dabei sein. Nun zu meiner ersten Gästin. Für den Start meines Podcasts habe ich eine Frau gewonnen, die als Politikerin immer Bella Figura macht. Egal, ob früher als Frauenministerin oder heute als Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zur ersten Folge von Mikas Matrix begrüße ich Svenja Schulze. Durch ihren Job weiß Svenja Schulze genau, wie es Frauen weltweit ergeht. Deshalb ist sie genau die Richtige zum Gespräch über den Internationalen Frauentag. Doch bevor ich mit Svenja Schulze spreche, kommen erstmal, wie schon angekündigt, die Nachrichten.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Antifeminismus und antidemokratischen Entwicklungen? Wie nutzen autoritäre Regime antifeministische Ideologien, um patriarchale Hierarchien und Strukturen zu festigen? Dieser Frage ist das Center für feministische Außenpolitik in Berlin nachgegangen. Die Studie »Starke Männer und Gewalt« belegt, antifeministische Strategien und Erzählungen sind nicht nur ein Nebeneffekt in autoritären Regimen. Vielmehr ist Frauenfeindlichkeit ein zentraler Bestandteil dieser Gewaltsysteme. Die Ungleichheit der Geschlechter wird als naturgegeben behauptet, um konservative Regeln durchzusetzen und die Diskriminierung von Frauen und LGBTQI+-Menschen zu rechtfertigen. Dabei werden antifeministische Strategien dazu benutzt, kritische Stimmen in der Öffentlichkeit, die politische Opposition und die Zivilgesellschaft insgesamt zu unterdrücken. Mit 20 zu jung, mit Mitte 40 zu alt. Frauen werden im Job wegen ihres Alters benachteiligt. Das prangert die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung an. Ferda Attermann stellt fest, dass die Benachteiligung nicht nur den Frauen schadet, sondern auch der Wirtschaft. 20-jährigen Frauen traue man keine Verantwortung zu. 30-Jährige würden diskriminiert, weil sie meist Kinder haben. Und ab 40 Jahren aufwärts seien Frauen plötzlich schon zu alt für Aufstieg und mehr Verantwortung. Betroffen sind insbesondere Mütter, so Ferda Ataman. Kinder zu bekommen bedeutet für die allermeisten Frauen einen massiven Karriereknick, mehr Stress und weniger Geld. Um das zu ändern, startet die Antidiskriminierungsbeauftragte die Kampagne »Ohne mich würdet ihr alt aussehen«. Geschlechterapartheid in Afghanistan. Afghanische Frauen und Mädchen haben praktisch ihre gesamten Menschenrechte verloren. Die Taliban haben die Unterdrückung der weiblichen Bevölkerung in allen Lebensbereichen durchgesetzt, so Richard Bennett, UN-Sonderberichterstatter für Afghanistan. Um Angst zu verbreiten, werden Frauen und Mädchen häufig auf öffentlichen Plätzen verhaftet, meist unter dem Vorwand, sie hätten gegen die Kleiderverordnung verstoßen. In der Haft sind die Gefangenen körperlicher Gewalt, Drohungen und Einschüchterungen ausgesetzt. Hollywood will Frauen nicht sehen. Im vergangenen Jahr wurden im amerikanischen Kino so wenig Hauptrollen mit Frauen besetzt wie seit 10 Jahren nicht mehr. Nur in 30 der Top 100 Filme waren Frauen in Haupt- oder Co-Hauptrollen zu sehen, so eine amerikanische Universitätsstudie. Dabei hatten Schauspielerinnen ab Mitte 40 fast gar keine Chance auf eine Spitzenrolle. Nur 3 Frauen über 45 bekamen im letzten Jahr die Hauptrolle in einer Hollywood-Produktion. Hingegen durften Männer über 45 in 32 Filmen die Helden spielen.
Hallo Bascha, hier ist Marinella aus Detroit. Du, das ist eine Geschichte, die ich dir unbedingt erzählen muss. Und zwar zu den republikanischen Vorwahlen in den USA. Genauer gesagt soll es um Nikki Haley gehen. Sie war ja zuletzt die einzig verbliebene Gegenkandidatin des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Und viele hatten geglaubt, dass sie Trump sogar schlagen und die erste US-Präsidentin werden könnte. Das hat sich jetzt mit den Ergebnissen nach dem Super Tuesday natürlich zerschlagen. Insgesamt konnte Haley nämlich nur 2 Vorwahlen für sich entscheiden. Damit ist klar, dass sie das Rennen gegen Trump nicht mehr gewinnen kann und sich zurückzieht. Dabei fühlt Haley sich eigentlich ganz wohl dabei, unterschätzt zu werden. Genau so gewann sie nämlich 2011 überraschend die Gouverneurswahlen in South Carolina, als erste Frau in dem Amt. Haley ist politisch gemäßigt konservativ, argumentiert in Diskussionen sachlich und zeigt sich bei Themen wie Abtreibung kompromissbereit. Damit spricht sie also die politische Mitte in den USA an, genau wie Biden. Deswegen hatten auch viele geglaubt, dass sie in einem direkten Duell Biden schlagen könnte. Doch Nikki Haley ist trotz der Niederlage gegen Trump stolz darauf, sich so lange behauptet zu haben. Und ihre politische Karriere ist auch noch nicht vorbei. Viele sehen sie mit ihren traditionellen republikanischen Werten sogar in der Rolle als Mehrheitsanführerin der Partei im Senat. Mitch McConnell, der aktuelle Amtsinhaber, tritt nämlich zurück. Und Haley könnte gute Chancen als Nachfolgerin haben.
Danke, dass du dich gemeldet hast, liebe Marinella. Wäre Nikki Haley wirklich der bessere Trump? Naja, ich denke, sie wäre wenigstens nicht so sexistisch. Marinella Potor gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Das sind Journalistinnen, die Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen wollen. Was auch bitter nötig ist, denn in deutschen Medien wird 4-mal mehr über Männer berichtet als über Frauen. Wenn ihr mehr über Deine Korrespondentin wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes. Gleich spreche ich mit Svenja Schulze über den Internationalen Frauentag, aber ich will auch von anderen Leuten, von Frauen und vielleicht auch mal von einem Mann wissen, was sie denn von diesem Tag halten und ob es da etwas zu feiern gibt.
Den Fakt, dass wir Frauen sind. Natürlich.
Nein, haben wir nicht, sondern wir müssen uns an dem Tag bewusst machen, wo überall noch was zu tun ist.
Nicht unbedingt. Ich denke mal, das ist ja das ganze Jahr, ne? Der Frauentag. Ja, das gehört sich einfach so, ne? Die Frau, also da darf es keinen eigenständigen Tag für jeden. Das muss immer so sein.
Naja, wir müssen feiern, dass wir als Frauen mehr oder beziehungsweise die gleichen Rechte wie Männer bekommen. Und endlich das Patriarchat abschaffen, das immer noch nicht abgeschafft ist.
Unsere Freiheit. Selbstständigkeit.
Ich finde jede Art von Feiertag in dem Sinne merkwürdig, dass man einen einzigen Tag braucht, um das zu feiern, statt es ein ganzes Jahr zu würdigen.
Wir sind Frauen. Und wir sind stark, wenn wir das wollen.
Wir feiern unsere Frauen.
Ich finde, man braucht keinen Tag, um sich zu feiern. Ich finde, wir sollten uns jeden Tag feiern.
Doch, Frauen können schon ruhig feiern. Ist natürlich noch ein bisschen was zu arbeiten. Also gerade was Finanzierung angeht, wenn es um Equal Pay Gap geht, also da ist ja noch was offen. Aber kein Grund, nicht zu feiern.
Ja, auf jeden Fall kann man was feiern und überhaupt, dass es Frauen gibt und die so viel in die Welt tragen an ja, so viel Besonderem und ihrer Andersartig und Einzigartigkeit. Und dass wir auch schon, also zumindest in Deutschland, ja auch schon sehr viel erreicht haben, was so Gleichstellung betrifft.
Wenn es nicht mehr gefeiert wird, dann gerät es in Vergessenheit. Es sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass es Frauen gibt und dass wir Empowerment brauchen.
Und hier ist jetzt Svenja Schulze, die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wahrscheinlich ist Svenja Schulze die einzig wahre Feministin in der jetzigen Ampelregierung. Sie war ja auch nicht zufällig Frauenministerin, als es noch die Große Koalition gab. Heute will sie mit ihrem Ministerium feministische Entwicklungspolitik vorantreiben. Deshalb kennt sie sich eben auch aus mit der Lage der Frauen in der Welt, und zwar ganz hervorragend. Was wollen Frauen? Was brauchen sie? Und was können wir tun, damit Frauen überall endlich zu ihren Rechten kommen? Darüber werden wir reden. Liebe Svenja Schulze, wie schön, dass Sie da sind. Wir haben eben ja schon einige Stimmen von der Straße gehört. Was sagen Sie denn? Haben wir Frauen am Weltfrauentag wirklich etwas zu feiern?
Also ich finde schon, dass wir Frauen was zu feiern haben. Nämlich, es gibt überhaupt einen Weltfrauentag. International für alle Frauen auf der Welt wird an einem Tag daran erinnert, was wir alles schon erreicht haben durch die Frauenbewegung und was alles noch zu tun ist. Mich schockt immer wieder, wenn wir so weitermachen in der gleichen Geschwindigkeit wie im Moment, dann dauert es noch 131 Jahre, bis wir Gleichstellung erreicht haben.
Wir müssen ein bisschen an Geschwindigkeit zulegen, oder?
Ich finde auch deutlich. Und so einen Tag zu haben, wo das auch mal gesagt wird und wo wir darüber sprechen können, ich finde das total wichtig. Und dass das dann auch noch ein Feiertag ist, das ist, ich finde, was Besonderes und ich freue mich jedes Jahr wieder darauf.
Doch leider ist dieser Tag ja nur in Berlin ein Feiertag. Die anderen Bundesländer haben es offenbar noch nicht so ganz begriffen. Schade eigentlich, oder?
Wo wäre die Welt ohne die Frauen? Wo würden wir hinkommen, wenn wir nicht so viele engagierte Frauen hätten? Ich sehe das ja als Entwicklungsministerin doch in vielen Ländern. Was passiert, wenn die Frauen massiv unterdrückt werden? Ich komme gerade aus Nigeria zurück und das ist wirklich absolut schockierend. Die Frauen spielen dort in der Politik keine Rolle. Das merkt man dem Land dann auch an in der Entwicklung.
Wenn wir beide Kerle wären, dann hätten Sie nicht so ein hübsches, lachsfarbenes Kleid an. Und ich, ja, vielleicht doch auch rote Fingernägel. Also wenn wir beide Kerle wären, hätten wir es doch oft genug leichter im Leben. Wären Sie manchmal lieber ein Mann?
Nee, absolut
warum nicht.
Nein.
Warum nicht?
Nee, ich bin wirklich froh darüber, eine Frau zu sein. Also ich finde das eine Freude, die Körperlichkeit, die aber auch das, was man von Frauen in der Frauengemeinschaft mitbekommt. Ich glaube, das ist für Männer anders und ich will gar nicht tauschen.
Und was ist das Schönste für Sie am Frausein?
Das Schönste am Frausein? Ach, die vielen Freundinnen und dass wir reden können.
Und die Kerle kriegen es nicht hin.
Ist vielleicht ein Vorurteil, aber ich finde, dass Männer andere Formen der Kommunikation haben und jedenfalls nicht dahin erzogen werden, wie Frauen das, glaube ich, in unserer Gesellschaft hier werden, sich auszutauschen, Beziehungen zu suchen, Freundschaften zu suchen.
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Alle Menschen, auch Frauen. Würden Sie mir dennoch zustimmen, wenn ich behaupte, die Welt ist ein patriarchaler Misthaufen?
Absolut. Die Männer haben immer noch das Sagen und das merken wir ja auch an ganz vielen Stellen. Dadurch, dass auf die Hälfte der Kompetenzen, auf die Hälfte des Know-hows, auf die Hälfte der Arbeitskraft in ganz vielen Gesellschaften verzichtet wird, kommen wir einfach nicht wirklich voran. Und im Sinne der Menschheit, also im Sinne des klugen Menschenverstandes, wäre es viel besser, Frauen gleichberechtigt zu beteiligen. Aber wir haben keine einzige Gesellschaft auf der Welt, wo das heute der Fall ist.
Darüber werden wir sicherlich gleich nochmal sprechen. Stellen Sie sich mal so eine Skala, so 1 bis 10 vor. 1 heißt, weltweit geht es Frauen
grottenschlecht. Schlechter geht's gar nicht. 10 heißt, alles super mit den Frauenrechten. Wo stehen wir denn zurzeit auf dieser Skala?
Ich finde, das kommt drauf an, in welches Land man guckt. In Deutschland sind wir schon große Schritte vorangekommen. Wir haben mehr Rechte für Frauen verwirklicht. Aber wenn Sie auf den afrikanischen Kontinent gucken, wenn Sie in viele Länder Asiens gucken, ist das eben für die Frauen noch nicht erreicht. Und deswegen, wenn man einmal mit dem weltweiten Blick guckt, haben wir noch eine ganze Menge zu tun, um Frauen wirklich gleichzustellen.
Also genau, den meinte ich, den weltweiten Blick.
Ja, ich glaube, weltweit sind wir eher bei 3 oder 4 und nicht bei 10.
Also das als Durchschnittswert.
Ja.
3 oder 4, das heißt ziemlich nah an grottenschlecht.
Ich finde schon. Also wenn man sich die ganze Gewalt gegen Frauen anguckt und vor allen Dingen jetzt nach der Corona-Pandemie sieht, welche Rückschritte es gibt. Wir waren in der Entwicklung schon mal weiter. Es gab schon mal weniger Gewalt gegen Frauen. Es gab schon mal mehr Bewegungen, Rechte für Frauen zu verwirklichen. Und wir sehen im Moment an ganz vielen Stellen in der Welt, also Anti-Abtreibungskampagnen in Irland oder eben auch Beteiligung von Frauen im politischen Raum überall auf der Welt, sehen wir wieder Rückschritte. Und deswegen, so gerne ich das hätte, dass das einfach so ein aufstrebendes, es wird immer besser für die Frauen ist, ist es leider nicht. Im Moment geht es eher sogar rückwärts.
Das sehen wir ja auch an anderen Stellen, dass zum Beispiel Demokratiebewegungen auf dem absteigenden Ast sind und leider sich nicht weiterentwickeln. Und überall, wo Diktaturen oder autoritäre Regime an der Macht sind, werden Frauen eben ihre Rechte mit Gewalt abgesprochen.
Ja.
Wir brauchen ja nur an Iran oder Afghanistan zu denken. Warum brauchen diese Regime die Unterdrückung der Frauen?
Naja, wenn man das erklären könnte, wozu das sinnvoll sein soll, ich kann das nicht.
Ich glaube nicht an Sinn.
Nein, ich glaube auch nicht an Sinn.
Aber irgendeine Strategie muss doch dahinter stecken.
Naja, ich glaube, die Strategie ist es, sich zu erheben über andere. Und wenn man das schon mal bei den Frauen schafft, dann hat man ja schon mal sich über die Hälfte der Gesellschaft sozusagen erhoben und ist angeblich was Besseres. Ich finde es eine Katastrophe, weil wenn man einmal in die Statistiken guckt, wenn immer noch 40% der Frauen in Ländern leben, in denen es um die Frauenrechte schlecht oder sehr schlecht bestellt ist. Das ist doch für die Entwicklung, die wir als Menschen machen wollen. Wir wollen doch, dass niemand hungert, dass alle ein Recht auf Bildung haben, dass sie sich entfalten können. Für alle diese Rechte ist das ein wirklicher Tort. Das ist schrecklich. Also müssen wir die Rechte von Frauen verwirklichen, damit es für die Gesellschaft insgesamt vorangeht. Und diese Logik, was ja eigentlich was ganz Selbstverständliches ist, nicht auf die Hälfte verzichten zu können, das wird von solchen Diktatoren alles in Frage gestellt. Und das ist was mich unglaublich ärgert und wo ich finde, dass wir noch viel lauter werden müssen. Wir sagen immer, man muss diesen Frauen eine Stimme geben. Sie haben eine Stimme, aber sie müssen gehört werden. Und das passiert in der Welt leider viel zu wenig.
Das wollte ich Sie sowieso fragen, da Sie sich ja in den Verhältnissen sehr gut auskennen. Wie oft machten Sie das denn wütend und fassungslos?
Ach, das macht mich immer wieder wütend. Ich bin aber dann auch wieder froh, wenn ich sehe, was sich alles bewegt, was für starke Frauen wir haben, was so Frauen im ländlichen Raum in Afrika, die oft die Ernährung ihrer Familie sicherstellen, die sich um die Wasserversorgung kümmern, die wissen, wie die Landwirtschaft funktioniert, die den ganzen Laden zusammenhängen, was die alles schaffen, wie stark die sind. Und wenn ich mir vorstelle, was eigentlich in der Welt vorankäme, wenn man diesen Frauen mehr Raum geben würde, das macht mich dann auch kampfeslustig, kann man das sagen? Ich weiß nicht, ist ein komischer Begriff, aber
nö,
macht mich optimistisch.
Nicht. Wenn es der richtige Kampf ist, dann kann man auch lustig dabei sein und mit Lust da dran gehen.
Jedenfalls ist es nicht so und das ärgert mich im Moment. Wir haben gerade auch angefangen, über die Probleme zu reden, muss man auch, weil man muss ja was daran ändern. Aber Frauen sind sehr stark. Frauen bringen unglaublich viel voran. Da ist sehr viel Know-how, sehr viel Kreativität und das kommt mir oft zu kurz, die Aspekte des, das sind nicht nur alles arme, schwache Opfer, sondern das sind starke Frauen und wir müssen endlich es schaffen, dass sie sich entfalten können und dass sie ihr Potenzial auch wirklich voranbringen können, weil dann geht es uns allen besser.
dass Frauen ein unendliches Potenzial haben. Darüber sind wir beide uns zumindest einig und sicherlich auch noch sehr viele andere Frauen. Ich weiß ja, dass Sie als Bundesentwicklungsministerin die weltweite Lage von Frauen besonders im Blick haben. Warum ist das denn für Sie wichtig? Wieso gehört das denn eigentlich zum Job?
Naja, die Jobbeschreibung ist ja, dass wir Partnerschaften in der Welt wollen, dass wir wollen, dass die Entwicklung in der Welt vorankommt. Zum einen aus Solidarität und Mitmenschlichkeit, zum anderen aber auch, weil wir Interessen haben. Wir brauchen diese Partnerschaften in der Welt. Wir sind als Deutsche nur knapp über 80 Millionen, 84 Millionen. Das ist im weltweiten Maßstab wirklich klein. Wir sind eine Wirtschaftsmacht, aber um das bleiben zu können, brauchen wir Beziehungen, Freundschaften in der Welt. Und da ist die Entwicklungspolitik ein absoluter Türöffner. Und wir wissen einfach aus der Wissenschaft, wenn man will, dass die Ernährung vorangeht, dass alle teilhaben können, dass sie nicht hungern müssen, dann müssen Frauen beteiligt werden. Es gibt ganz klare Studien, die sagen, wenn Frauen endlich nicht mehr benachteiligt werden, in der Landwirtschaft zum Beispiel, dann würden 45 Millionen Menschen nicht mehr hungern müssen. Also wir würden einen Riesenschritt vorankommen. Wenn Frauen endlich gleichberechtigt beteiligt wären in der Wirtschaft, würde international das Bruttoinlandsprodukt um über 20% steigen. Also wir schneiden uns was ab als Gesellschaften, wenn Frauen nicht beteiligt sind, wenn sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Und deswegen ist das für die Entwicklungspolitik ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe mich eher gewundert. Am Anfang musste ich das ja immer begründen, warum ich jetzt feministische Entwicklungspolitik mache. Ich würde mich sehr freuen, wenn einer mal fragen würde, warum ist das früher eigentlich nicht gemacht worden? Wie kam man eigentlich auf die Idee?
Und warum nicht?
Ja, macht keiner. Kein Journalist hat mich bisher gefragt, wie man auf
ich
die Idee...
Ich tue es jetzt.
Ja, ich glaube, dass das bei vielen einfach gar nicht gesehen wurde, dass wenn man nicht darüber nachdenkt, man einfach nur die Männer anspricht. Wenn man nur mit Männern plant, kommt auch nur mit was für Männer wieder raus, weil da was fehlt in der Gesellschaft. Wir können es in so vielen Projekten nachvollziehen, dass wenn die Frauen dabei sind, die Projekte erfolgreicher sind, die Entwicklung besser vorangeht, dass besser funktioniert in den Gesellschaften. Und ich glaube, dass das ein wirklich blinder Fleck auch in der Entwicklungszusammenarbeit war, das nicht viel früher wahrzunehmen, was man braucht, damit beide Geschlechter, damit alle in der Gesellschaft dabei sind.
Das klingt ja sehr positiv und nach vorne gewandt, aber wir wissen ja auch, dass die Entwicklungspolitik im globalen Süden keineswegs immer nur auf Glaubwürdigkeit trifft, ne? Dass also viele Länder im globalen Süden durchaus ein Misstrauen haben gegenüber den westlichen Industrieländern, was sie eigentlich mit der Entwicklungspolitik für Ziele verfolgen.
Naja, erstmal begegnet mir hier in Deutschland ein Vorurteil, was ich ganz interessant finde, nämlich, dass Gleichstellung was Westliches wäre. Und das ist eine wirklich verrückte Vorstellung. Nur weil in deutschen Geschichtsbüchern nichts über die Frauenbewegung in Nigeria steht, heißt es nicht, dass es die nicht gab und gibt.
Gab es die?
Ja, na klar. Die haben schon vor über 100 Jahren dafür gekämpft, dass Frauen die gleichen Rechte haben. Ganz berühmter Fall ist eine Kämpferin für die Frauen, die wollte, dass Männer und Frauen die gleichen Zugänge zum Markt haben, also ihre Produkte auf den normalen Wochenmärkten verkaufen können. Und Frauen mussten eine Steuer zahlen und die haben sich dagegen aufbegehrt und haben gesagt, nein, sie wollen diese Steuer nicht zahlen, weil sie eine Frau sind. Sie wollen die gleichen Rechte haben und haben sich damit durchgesetzt.
Ach, Männer haben keine Steuern
gezahlt? Und Frauen haben gezahlt und das wollten die nicht. Also das sind ganz alte Wurzeln der Frauenbewegung und es gibt das auf dem afrikanischen Kontinent, es gibt das in Lateinamerika, es gibt es in Asien, es gibt überall Frauenbewegung und es ist kein westliches Motiv, sondern Frauen haben überall um gleiche Rechte gestritten. Bei der Afrikanischen Union steht es in den Zielen der Afrikanischen Union, dass Frauen gleichberechtigt werden sollen in ihrem Plan. Ja, es ist in vielen nationalen Verfassungen von Ländern festgelegt, dass Frauen gleiche Rechte haben. So wie in Deutschland. Wir haben es auch noch nicht erreicht. Viele andere Länder eben auch nicht. Deswegen, das ist nichts Westliches, sondern das ist ein allgemeines Menschenrecht, auf was wir uns alle auf der Welt geeinigt haben. Und meine Erfahrung ist, dass selbst Menschen, die am Anfang sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Feminismus, wenn man dann in die Projekte reingeht und wenn man sagt, wie willst du denn wirklich Landwirtschaft in Ländern entwickeln ohne die Frauen, wenn doch die meisten, die dort arbeiten, Frauen sind? Wie soll das funktionieren? Wo kommen die Arbeiter dann her? Wo kommt das Know-how her? Wer soll das eigentlich alles machen? Wenn es konkret wird, dann kriegt man mehr Leute dazu, sich damit auch auseinanderzusetzen und vielleicht ein bisschen auch nach vorne zu denken.
Das heißt, es gehört auch mit zu unserer westlichen Hybris?
Ach, in der Frauenbewegung weiß man das ja eigentlich. Aber es ist halt eben der gesamten Gesellschaft nicht wirklich verankert, dass es nicht nur Frauenbewegungen in Deutschland oder in Europa gab, sondern dass das etwas ist, was Frauen auf der ganzen Welt verbindet, dass sie für ihre Rechte kämpfen.
Wenn wir uns nun die aktuelle Weltlage anschauen, da kommt ja nun echt keine Freude auf. Ihr Gesicht spricht Bände. Kriege, Krisen, Klimakollaps und Frauen sind davon ganz besonders betroffen. Warum ist denn eine Katastrophe für Frauen immer eine doppelte Tragödie?
Das kann man am Beispiel des Klimawandels ganz einfach erklären. Wenn Sie in den Sahel gucken, wo ich gerade sehr oft war, dann ist der Sahel eine der ärmsten Regionen der Welt. Das heißt, Frauen hungern dort, weil wenn in so einer Familie zu wenig Essen da ist, dann sind die Frauen diejenigen, die ihr Essen erstmal an die Kinder abgeben, bevor sie an sich selber denken. Also die sind sowieso schon schwächer, die haben keinen Zugang zu Gesundheitssystem. Und dann kommen die Klimaveränderungen dazu. Das heißt, es gibt weniger Nahrung, Landwirtschaft muss komplett verändert werden, es gibt deutlich mehr Hitze, weniger Wasser. Und wenn man dann sowieso schon zurückgesteckt hat für die Familie, für die Kinder, und das dann noch dazu kommt, dann trifft es Frauen ganz besonders hart. Sie sind einfach noch mal stärker Opfer. Sie sind stärker Opfer, weil sie in der Landwirtschaft oft unterwegs sind und damit vom Klimawandel betroffen sind.
Weil sie für die Ernährung der Familie zuständig sind.
Und deswegen trifft es die Frauen oft doppelt so hart wie andere in der Gesellschaft. Und deswegen ist das so wichtig, das zusammenzudenken. Also Klimaschutz mit den Frauen zu denken. Also wir haben ganz tolle Beispiele aus der Zusammenarbeit. Mich hat sehr beeindruckt, Sambia, auch ein sehr, sehr armes Land. Dort ist in Lusaka, hat man bei der Wasserplanung endlich mal die Frauen mit berücksichtigt. Sie sind einfach mit in die Gremien geholt worden.
Ach, das war vorher nicht der Fall, weil Frauen brauchen ja kein Wasser.
Die müssen ja arbeiten, so, die waren nicht in den Gremien. Und in den Gremien, also als man die Frauen beteiligt hat, wurde die Wasserversorgung für das ganze, für den ganzen Stadtteil, für die ganze Stadt deutlich besser, weil die sich eben in ihrem Alltag mit dem Thema Wasser beschäftigt haben. Die anderen, die da vorher saßen, nicht. Also das heißt, wenn man sich von den Kompetenzen der Frauen abschneidet, ist das auch in solcher Frage wie Wasserversorgung echt gefährlich, auch für die Regionen. Und deswegen ist es so zentral, auch solche Themen wie Klimaschutz, auch solche Themen wie Verkehrspolitik, mit allen in der Gesellschaft zusammen zu entwickeln und zu denken und nicht nur aus einem Blickwinkel heraus.
Und wenn wir uns die aktuellen Kriege ansehen, also nehmen wir nur mal Gaza. Die Nachrichten sind jeden Tag voll von Berichten aus Israel und Gaza, aber dass auch die Frauen in Gaza nochmal auf eine besondere Art und Weise von der katastrophalen Menschenrechtssituation betroffen ist. Darüber hört man ganz wenig.
Ja, das ist auch etwas, was mich sehr geschockt hat nach dem Angriff der Hamas auf Israel, dass so wenig international über die Gewalt gegen Frauen gesprochen wurde. Es gab sehr stark sexualisierte Gewalt, es gab Vergewaltigungen, es gab wirklich schlimme Attacken auf Frauen, über die...
Sie meinen jetzt bei dem Angriff der Hamas?
Bei dem Angriff der Hamas. Es gibt das jetzt aber in der Kriegssituation auch wieder von der israelischen Seite. Auch darüber wird ganz wenig berichtet. Das gibt es auch in der Ukraine, sexualisierte Gewalt. Gewalt gegen Frauen ist oft in Kriegen eben ein Mittel auch des Krieges. Dass darüber so wenig gesprochen wird und dass wir darüber so wenig reden, was das eigentlich für eine Gesellschaft heißt, welche Traumata das auslöst bei den Frauen selber, bei den Kindern, aber was das auch insgesamt für eine Gesellschaft bedeutet, das ist was, wo ich jedenfalls versuche, dagegen anzugehen, weil es war eine meiner ersten Besuche als Entwicklungsministerin in Ruanda. Das hat mich sehr beeindruckt, eine sehr stark von Gewalt geprägte Gesellschaft, Genozid, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet. und wie sehr sie auch heute noch, viele Jahre danach, das war 94 der Völkermord, wie sie auch heute noch daran arbeiten, diese Gewalt aus der Gesellschaft herauszukriegen und dieses so denken, dass das Männlichkeitsideal eins ist, was mit Gewalt zu tun hat. Das hat mich, also hat mich wirklich geschockt, wie lange sowas in einer Gesellschaft dann präsent ist und wie stark das eben dort von der Regierung auch bearbeitet wird.
Und haben Sie den Eindruck, dass das in Ruanda erfolgreich ist? Ich meine, immerhin hat Ruanda ja sehr viele Frauen in der Politik.
Ich traue mich gar nicht zu sagen, ob das erfolgreich ist, weil ich glaube, das sieht man erst auf einer längeren Strecke, ob die Gewalt gegen Frauen wirklich abnimmt, ob es die Gesellschaft insgesamt eine friedlichere wird. Das, was uns die Menschen dort vor Ort sagen, ist, dass sie daran arbeiten. Also, dass das immer noch Thema ist, dass die Frage, was macht Männlichkeit eigentlich aus? Ja? Gehört da Gewalt dazu oder eben nicht? Sie immer noch sehr stark beschäftigt. Und es gab ja jetzt eine große Kampagne gegen die Entwicklungspolitik, wo man sich lustig gemacht hat über Fahrradwege, die CO2 einsparen, was absolut sinnvoll ist in Peru, oder eben auch über solche Projekte, wo über Männlichkeit gearbeitet wird. Aber auch wenn sich viele darüber lustig machen, es ist für die Gesellschaften absolut zentral. Und wenn wir eine friedliche Gesellschaft wollen, wenn wir wollen, dass da eben keine Kriege herrschen, dass die Menschen dort bleiben können, dass sie nicht fliehen müssen, dann muss auch an den Ursachen der Gewalt gearbeitet werden. Und das passiert in Ruanda und ich finde es erstmal gut, dass die das tun.
Und der patriarchale Misthaufen lebt ja von diesen Männlichkeitsbildern.
Ja, schon der Begriff patriarchaler Misthaufen, weil das nämlich zeigt, dass das was ist, was, wo wir ran müssen. Also es wird viel zu einfach akzeptiert, dass da so viel ist, was die Gesellschaft nicht voranbringt, was uns insgesamt schädigt, was dafür sorgt, dass es ja Missmut in der Gesellschaft gibt. Das zum Thema zu machen, darüber zu reden, Argumente dagegen zu liefern, ich glaube, das ist ganz zentral. Und eigentlich haben wir das Wissen in der Gesellschaft, um dagegen vorzugehen.
Der Weltfrauentag ist ja auch dazu da, ein Bewusstsein für diese Probleme zu schaffen. Ach, ich höre gerade, echt jetzt, muss das sein? Na gut, da will sich jemand unbedingt in unser Gespräch einmischen.
He's Mr. Know-it-all.
Sorry, Weltfrauentag. Warum gibt's den überhaupt? Sind Frauen eine bedrohte Tierart oder was? Das ist doch einfach nur ein weiterer Tag, bei dem sich Frauen in eine Opferrolle quetschen können. Am 9. März, also einen Tag später, ist außerdem ja auch Barbies Geburtstag. Soll ich den jetzt auch noch nach dem neuen Barbie-Film als weiteren Tag für Frauen ansehen? Soll ich euch da jetzt ein paar High Heels schenken oder was? Wo hört's denn auf? Da wird euch an einem Tag symbolisch geschmeichelt. Und was ändert das jetzt an den herrschenden Machtverhältnissen? Was nützt das den Frauen im Iran oder Afghanistan? Der 8. März ist quasi einfach nur noch ein zweiter Muttertag, oder? Es gibt ein paar Blümchen, ihr freut euch, Gutes. Dabei war der Internationale Frauentag doch mal ein richtiger Kampftag. Lange vorbei. Heute gehört er einfach nur noch abgeschafft. Spätestens morgen, wenn der nächste von 364 Weltmännertagen anbricht, werdet ihr das kapieren.
Was wir da gehört haben, das sind ja wirklich allerliebste Argumente. Frauen als bedrohte Tierart, Frauen als Opfer. Was denken Sie, Frau Schulze? Fühlen wir Frauen uns wohl in der Opferrolle? Sind wir zu wenig kämpferisch?
Nein, ich finde überhaupt nicht. Und wenn man sich das Motto des DGBs anguckt, die haben ja gesagt, der 8. März, da haben sie ein Thema gewählt und das heißt Frauen wählen. Und das weist nochmal darauf hin, dass wenn die Hälfte der Bevölkerung eine Wahlentscheidung trifft und in diesem Jahr sind so viele Wahlen auf der Welt wie sonst selten zusammen. Also wir haben in Deutschland Wahlen, in den USA wird gewählt und in vielen anderen Ländern auch. Also Frauen entscheiden ganz entscheidend mit darüber, wie sich die Welt entwickelt. Sie sind nicht die Opfer alleine, sondern sie sind diejenigen, die oft Motor für gesellschaftliche Veränderungen sind. Und daran auch an einem Frauentag zu erinnern, wie der DGB das jetzt macht, ich finde das wirklich klasse, das ist genau die Diskussion, die ich mir wünsche. Wir sind keine bedrohte Tierart, wir sind die Hälfte der Welt und wir sind ganz schön mächtig.
Das finde ich wunderbar, wie Sie das gesagt haben. Aber Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, kein Land der Welt hat es bisher geschafft, dass es zwischen Männern und Frauen wirklich gerecht zugeht. Das Weltwirtschaftsforum veröffentlicht ja jedes Jahr ein Ranking, wie es um die Rechte von Frauen steht. Da landet Island seit langem auf Platz 1. Was macht Island denn richtig?
Naja, ich glaube, dass Island das einfach wirklich zum Thema macht. Wenn man Frauen und Männer gleichberechtigt behandeln will, dann muss man auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen achten. Also mich erinnert das immer so ein bisschen, es gab mal so eine Karikatur, da war ein Affe, ein Elefant und ein Igel. Und dann stand da eine weiße Linie und ein Baum und dann wurde gesagt, so 1, 2, 3, ihr kommt alle von der gleichen Linie, startet und wer zuerst auf dem Baum ist, hat gewonnen. So. Also es reicht nicht, die gleichen Startbedingungen zu haben. Wir müssen auch wirklich darauf achten, dass Frauen dann eben auch die Möglichkeiten haben, ihre Ziele zu erreichen, ihre Potenziale wirklich zu entfalten. Und da muss man manchmal Dinge unterschiedlich machen. Und wenn man so viel Ungleichheit in der Gesellschaft hat, wie wir das immer noch haben, wenn wir so viel Ungleichheit auf der Welt haben, also zwischen den Staaten, dann muss einfach noch deutlich mehr passieren, um die Ursachen anzugehen, warum das so ist und warum Frauen eben auch so stark benachteiligt werden. Und das heißt, Machtansprüche auch zu hinterfragen. Und das macht keine Gesellschaft mal so eben nebenher und das ist für niemanden einfach. Und ich glaube, in Island ist das ganz gut passiert.
Naja, für diejenigen, die die Macht haben, ist das ja auch nicht gerade nett, ne? Einen Platz räumen zu müssen. Aber wie ist das denn hier bei uns? Gucken wir doch mal in den Nahbereich. Deutschland hat sich ja im vergangenen Jahr in diesem Ranking, das ich vorhin erwähnte, hochgearbeitet. Es ist jetzt auf Platz 6 und war 2022 auf Platz 10. Das heißt aber, so ganz bei Island sind wir noch nicht angekommen. Ich will ja nicht immer nur das Negative hervorheben. Eigentlich bin ich ja ein zuversichtlicher Mensch. Aber woran hapert es denn auch bei uns immer noch? Denn ich ärgere mich eigentlich tagtäglich über die Ungerechtigkeiten und den Sexismus, den wir auch bei uns mitkriegen.
Erstmal finde ich Ihren Ansatz gut zu sagen, hat sich nicht auch was verbessert? Und es hat sich was in Deutschland verbessert. Wir haben ein Kabinett, wo Männer und Frauen gleichberechtigt vertreten sind. Wir sehen mehr Frauen in der Wirtschaft, weil wir auch die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt haben, Gesetze gemacht haben, die dafür sorgen, dass die Frauen mit ihren Qualifikationen gesehen haben.
Aber gerade in der Wirtschaft, sagt doch das Weltwirtschaftsforum, sieht Deutschland nicht gut aus.
Nein, es ist immer noch zu wenig. Es gibt Länder, die das deutlich besser hinkriegen als wir. Aber es kommen auch Dinge voran. Übrigens auch auf dem afrikanischen Kontinent ist nicht so, als würde das da immer nach hinten gehen. Also der Senegal zum Beispiel hat gerade ein Gesetz gemacht, was es endlich verbietet, schwangere Frauen zu entlassen, nur weil sie schwanger sind. Also da kommt schon auch was voran. Was eben, was man nur eben sieht, ist, die meisten gehen nicht so wirklich an die Ursachen der Benachteiligungen dran. Das ist uns in Deutschland etwas besser gelungen. Deswegen sind wir auch die Schritte hochgekommen. Es gibt mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten, es gibt mehr Rechte jetzt inzwischen für Frauen, aber da dürfen wir jetzt auch nicht nachlassen. Das ist ja das, was man schmerzhaft lernen muss, was man mal erreicht hat an Fortschritt. Es bleibt nicht unbedingt, das haben wir während Corona gemerkt, da sind viele wieder in die klassischen Rollen zum Beispiel zurückgefallen, haben Frauen die Arbeit mit den Kindern zu Hause übernommen, sie haben die Angehörigen gepflegt und haben wieder deutlich mehr von diesem unbezahlten Arbeit übernommen, als das vor der Krise der Fall war. Es gab auch mehr Gewalt wieder gegen Frauen. Also da weiter dran zu bleiben, ist mir jedenfalls extrem wichtig und das macht diese Regierung auch.
Hat denn Corona wirklich, wie es immer so schön heißt, zu einer Retraditionalisierung geführt oder hat Corona nicht eigentlich nur das offensichtlicher und öffentlicher gemacht, was eigentlich die ganze Zeit verdeckt da war? Denn Frauen haben doch auch vorher schon die meiste Hausarbeit gemacht, die meiste Kinderarbeit gemacht, den allergrößten Teil der Pflege übernommen und so weiter und so weiter.
Aber dass es trotzdem noch mal einen Schritt weiter gegangen ist, als das vor Corona der Fall war. Jedenfalls, wenn man weltweit hinguckt, ist die Gewalt gegen Frauen noch mal deutlich stärker geworden. Frauen haben eher ihren Job verloren als Männer, sind auch eher nicht wieder in die Schule gegangen zum Beispiel. Deutlich mehr Mädchen als Jungen sind nach Corona nicht zurückgekommen in die Schule. Es gibt deutlich wieder mehr Schwangerschaften bei ganz jungen Mädchen. Also da ist schon was an Fortschritt gelungen war, nämlich das Mädchen selber mitentscheiden, wann sie mit wem Kinder bekommen und ob zum Beispiel für Entwicklungsländer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele dieser jungen Mädchen einfach an den frühen Schwangerschaften sterben. Also da ganz vieles von dem ist wieder weggefallen und muss jetzt wieder neu erkämpft werden. Also da hat es schon auch massive Rückschritte gegeben.
Hm. Also wir freuen uns ja, dass es hierzulande ein bisschen besser aussieht als noch vor 2 Jahren. Gleichzeitig beobachten wir doch aber, dass eine Partei, deren Name nicht genannt sein darf, mit extrem patriarchalen, traditionellen und üblen Frauenbildern punktet. Auch bei Frauen. Ist das sozusagen dort, wo es mehr Fortschritt gibt, gibt es auch mehr Gegenbewegung?
Ja, wir sehen im Moment auch, dass Populisten mit den einfachen Antworten, mit den scheinbar einfachen Antworten, sind ja gar keine Antworten, im Moment wohl in den Umfragen jedenfalls Konjunktur haben. Aber sie haben ja nicht wirklich Antworten und sie haben nicht wirklich auch Lösungen für die Probleme. Und dass wir im Moment in einer Phase sind, wo sehr viel gleichzeitig passiert, wo Energiepreise gestiegen sind durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo Inflation plötzlich vorankam, wo wir ganz viel ändern müssen, um mit den Klimawandel zu stoppen. Das alles verunsichert Menschen. Und dass in so einer Phase man nach einfachen Antworten sich sehnt, und das sehen wir gerade in der Gesellschaft, es hilft nur nichts. Es sind keine Antworten.
Und die einfachen Antworten für Frauen sind die traditionelle Rolle?
Ja, das, also ich mag mir das gar nicht vorstellen. Also ich finde, es ist keine der Antworten. Für mich ist das keine Antwort. Da wird ja von was geträumt, was es in dieser Form gar nicht so gab. Die Frauen waren doch nicht zufrieden und glücklich damit, dass sie alle zu Hause bleiben durften, mussten. Ja, dann eben auch.
Und ganz viele Kinder kriegen sollten.
Ja, und das ist nicht das, was gleichberechtigte Frauen sich wünschen. Das muss eine wirkliche individuelle Entscheidung sein, wie man sein Leben gestaltet. Und das darf nicht einfach schon vorab gestimmt sein durch das Geschlecht. Und deswegen finde ich diese angeblich wieder zurückwollen in die gute alte Zeit. Also ich kann nur jedem empfehlen, mal mit der Oma oder mit den Eltern zu reden, ob die Zeit früher wirklich so gut war. Die meisten sagen doch, es war eben nicht gut und es ist gut, dass wir uns heute weiterentwickelt haben. Also nach vorne und nicht zurückgucken.
Die historische Forschung geht ja davon aus, das finde ich wirklich total interessant, dass das Patriarchat vor etwa 12.000 Jahren erfunden wurde. Also richtig erfunden wurde.
Ja.
In der Zeit, als Menschen sesshaft wurden. Angesichts der Weltgeschichte ist das ja noch nicht so lange. Aber für jede Frau seit 12.000 Jahren die Pest. Werden wir jetzt wieder 12.000 Jahre brauchen, bis wir diese üblen Gewaltverhältnisse wieder abgeschafft haben und damit es Männern und Frauen einigermaßen gut geht?
Also ich bin nicht bereit, weder die 130 Jahre, die wir am Anfang hatten, die Weltbank gesagt hat, noch die 12.000 Jahre sozusagen zu akzeptieren. Es gibt so viele Frauen und inzwischen auch so viele Männer, die sagen, nein, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen eine gleichberechtigtere Gesellschaft. Wir wollen anders leben. Wir wollen gleichberechtigter leben. Wie viele junge Männer das heute auch für sich einfordern. Ich finde das einen wirklichen, ja, was mich optimistisch stimmt. Jedenfalls für das, was wir in Deutschland sehen. Und auch international sind doch so viele junge Frauen da, die sich das nicht mehr bieten lassen, die mit ihren Leidensgenossinnen und auch mit den Genossen dafür kämpfen, dass sich das verändert. Dass ich mir gar nicht vorstellen mag, dass das nochmal so lange dauert. Wir sind Schritte vorangekommen und wir sind auch in der Lage und haben alles Know-how, was wir brauchen, um das schneller zu verändern.
Mit Kampfeslust, das hatten wir doch schon mal.
Ja.
Wir Frauen sind ja leider nicht die besseren Menschen, das wissen wir ja. Aber wäre eine Welt, in der es Frauen gut geht, nicht doch ein bisschen die bessere Welt?
Ich finde, eine Welt wäre besser, wenn es Männern und Frauen, wenn es allen in der Gesellschaft einfach besser wird. Wenn man ein Recht hat auf ein gleichberechtigtes Leben, in dem man sich entfalten kann, in dem man Würde hat als Mensch, in dem im internationalen Blick Menschen nicht hungern müssen, nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. In so einer Welt würde es uns allen besser gehen und deswegen ist es so wichtig, weiter dafür zu kämpfen, dass wir, ja, dass alle teilhaben können, alle die gleichen Chancen haben, die gleichen Rechte haben. Das ist heute noch nicht der Fall, aber es wäre gar nicht so schwer, das zu verändern.
Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Das Thema war ja nicht nur vergnüglich, aber mit Ihnen war es mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Ich sage auch ganz, ganz herzlich Dankeschön. Es war auch ein Vergnügen auf meiner Seite und ich wünsche Ihnen viele Hörerinnen und Hörer.
Ich finde Menschen ja cool, die ab und an mal böse abkotzen, mich dabei aber intelligent unterhalten. So wie Silke Burmeester mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Und gleich wieder auf 100. Hatte ich doch gedacht, die sexistische Kackscheiße würde langsam weniger. Die letzten Klempner hätten verstanden, dass es nicht lustig ist, eine vollbusige junge Frau in Hotpants mit den Worten "wenn's leckt" auf dem Kastenwagen durch die Lande zu fahren, nur um zu verdeutlichen, dass man Wasserhähne repariert. War ich doch so optimistisch gewesen, weil immer mehr junge Männer verstehen, dass es uncool ist, wenn ihre Partnerin in dieser Gesellschaft eine Rolle als Objekt hat, nicht aber als handelndes, denkendes Subjekt. Ich war wirklich optimistisch. Und dann kam die KI. Künstliche Intelligenz soll das heißen und bedeutet am Ende doch nur Kackintelligenz. Denn kaum haben Männer, und ja, es sind überwiegend Männer, die Bildgeneratoren programmiert, sind sie wieder da, die Bilder von Frauen als Sexobjekt. Egal, ob man Richterin, Ingenieurin oder Köchin eingibt, was viele Bildgeneratoren erstellen, zeigt eines: junge Frauen, weiße junge Frauen, deren schlanker, aber praller Körper mit Mühe von ihrer berufsspezifischen Kleidung gebändigt, von wallendem Haar umspielt, nur eines zu rufen scheint: Mach's mir, nimm mich, rammel mich durch. Hier, jetzt, am Hochofen, unter der Thomasbirne, im Gerichtssaal, egal, Hauptsache jetzt, Hauptsache sofort. Was wir Frauen halt so denken, wenn wir bei der Arbeit sind. Und da haben wir es. Die KI, die für das, was sie ausspuckt, auf existierende Daten zurückgreift, schafft das, was wir seit Jahrzehnten abschaffen wollen: neue, alte, sexistische Kackscheiße. Sie zementiert ein misogynes Frauenbild in 0,0 Sekunden millionenfach. Was gerade entsteht, ist ein neues Patriarchat. Eine neue, alte Welt der Frauenverachtung und obendrein des Rassismus. Ich bin dafür, den Programmierern den Strom abzudrehen. Jetzt, sofort.
Nun glaubt ihr sicher, die Welt ist nur hässlich. Aber das stimmt ja nicht. Hier die gute Nachricht. Frauen und Mädchen werden richtig laut. Heute am 8. März machen sie in vielen Ländern mobil. Sie feiern und demonstrieren, wehren sich gegen Gewalt, Unterdrückung und Benachteiligung, fordern Teilhabe, Chancengleichheit, sexuelle Selbstbestimmung. Mit Protest- und Pride-Events sind Frauen an diesem Tag so sichtbar und hörbar, wie sie es eigentlich das ganze Jahr über sein sollten. Und sie unterstützen sich gegenseitig, geben sich ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Wirksamkeit und Ermächtigung. Dabei sollte allerdings keineswegs vergessen werden, dass der Internationale Frauentag mal als Kampftag begann. Deshalb gehört zu meinen Lieblingsaktionen am heutigen Tag eine Kampfsport-Session für Frauen in Berlin, wo Female Power ganz handgreiflich genommen wird, und Rosen für Clara. 1911 hat die Sozialistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin zum ersten Internationalen Frauentag aufgerufen. An jedem Weltfrauentag schmückt das Frauennetzwerk Marzahn-Hellersdorf deshalb das Clara Zetkin-Denkmal mit Blumen. So, mit Blumen also verabschiede ich mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Und wie ihr euch denken könnt, kommt jetzt der kleine Werbeblock. Ich fände es wunderbar, wenn ihr Mikas Matrix teilt, abonniert, hoffentlich die weiteren Folgen anhört und mir schreibt, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und damit es euch bis zum nächsten Mal nicht zu langweilig wird, hier noch ein Satz, der euch bis dahin begleiten kann. Wenn eine Frau träumt, ist es ein Traum. Wenn viele träumen, beginnt eine neue Wirklichkeit. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver L. Nehmer. Rubriken: Silke Burmeester, Anja Wölker, Oliver L. Nehmer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.